Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Podcast für Orthopädie und Unfallchirurgie aus der Universitätsmedizin Mainz. Mein Name ist Sven-Oliver Dietz, ich bin Oberarzt am Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie und Host dieses Podcasts. Bei mir heute als Gast mein Kollege Philipp Schippers. Hallo Philipp.
Hallo Olli, schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Für euch alle, die ihr regelmäßig hört, eine bekannte Stimme. Philipp, eine Sache vorweg. Wir sind jetzt ein Jahr on air. Man glaubt es nicht. Ich habe mir mal die Zahlen schicken lassen. Wir haben 10.000 Downloads und Streams. Das finde ich enorm. Also fast 11.000. Es geht über 10.000. Wir haben über 1.000 Abonnenten.
Hättest du das gedacht, als wir das erste Mal vor einem Jahr hier saßen mit einer der ersten Folgen?
Ich hätte es sehr gehofft, aber ich habe es. Das waren wirklich kühne Träume. Ich habe ja nie erwartet, dass wir auch nur in die Nähe von Gemischtes Hack oder irgendeinem dieser Podcasts kommen, die jeder kennt, weil wir sind ja ein absoluter Nischen-Podcast.
Absolut.
Aber vielen, vielen Dank an euch alle, die das hören. Das macht uns wahnsinnig viel Spaß und solche Zahlen, die geben uns auch wirklich Mut, das Format weiterzuentwickeln.
Vielen Dank an dich.
Ja, vielen Dank auch an dich für die tolle Unterstützung. Und vielen Dank an Selina, die heute leider nicht da sein kann. Sie grüßt aber aus Österreich.
Ganz Grüße an Selina.
Grüße nach Österreich. Philipp, heute geht es um PJ und Famulatur im Ausland. Wenn wir heute in die Social-Media-Dinge gucken, dann sehen wir Medizinstudierende eigentlich überall auf der Welt. Ich sage mal meinen Bekannten, die wegfahren, ihr müsst überhaupt keine Angst haben, wenn ihr irgendwo in der Karibik seid. Das wird schon ein deutschsprachiger Student in der Notaufnahme sein. Siehst du das auch so? Erlebst du das so?
Ja, ich glaube einfach, dass dadurch, dass unsere Welt immer kleiner geworden ist in der Globalisierung, es einfach immer leichter geworden ist und viele, viele Leute diese tollen Chancen wahrnehmen.
Absolut, da sind ja super Chancen. Also wann hat man die Gelegenheit, sowas Tolles zu machen? Fangen wir doch mal an. Du warst während deines Studiums auch im Ausland. Erzähl mal, wo du überall warst.
Ich habe im 7., 8. Semester ein Auslandssemester in Paris machen dürfen. Und beflügelt von den tollen Erfahrungen wollte ich im PJ auch nochmal weg. Und dann bin ich sogar über den großen See und durfte ein PJ-Tertial in Boston in den USA machen.
Wow, also tolle Station, muss man sagen.
Absolut.
Glückwunsch, Glückwunsch.
Danke.
Warum hast du das gemacht? Warum geht man ins Ausland als Medizinstudierender?
Ich hatte in der Schule Französisch. Meine Mutter war schon in Frankreich, als sie damals noch Studentin war, hat dort ein Auslandssemester gemacht. Ich bin ein paar Mal über alte Fotoalben gestolpert. Ich hatte irgendwie gedacht, ob das überhaupt heutzutage noch geht in Medizin, weil das Medizinstudium ist ja ein extrem reglementiertes Studium. Es gibt ganz viele Vorgaben. Und dann bin ich auf Erasmus-Programme gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau, aber die sind mir irgendwie in die Hände geflogen. Wahrscheinlich Flyer, Poster auf dem Campus. Und ich habe in die Programme reingeguckt und siehe da, es gab auch viele Programme für Mediziner. Und ich dachte mir, wow, da will ich unbedingt mitmachen.
Das ist großartig. Das mit den Auslandssemestern, das wird wahrscheinlich deutlich schwieriger, wenn wir auch in Mainz dann bald das modulare Studium haben, weil wir dann wirklich in einem ganz engen Korsett sind. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass man ein Semester aussetzt und dann...
Auch ich habe damals ein Semester länger machen müssen. Also ich habe ein Semester für meine Doktorarbeit sowieso ein Freisemester genommen und dann hatte ich durch Paris habe ich quasi nur ein halbes Semester für mein hiesiges Curriculum draufbekommen, sodass ich im Endeffekt ein Semester länger studiert habe.
Aber im weiteren Leben ist ja so ein halbes Jahr so schnell vorbei und das spielt so überhaupt keine Rolle.
Völlig egal.
Dass ich an dieser Stelle schon mal eine erste Schlussfolgerung ziehen würde und sagen würde, wenn es nur um die Zeit geht, ist das ein ganz schlechtes Argument. Also die
Absolut.
Kann man sich auf jeden Fall nehmen. Auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, du hast ein Poster gesehen. Das ist ja so der erste Schritt. Also man kriegt die Idee, ich sehe das Poster. Und dann muss man ja anfangen mit der Planung und Organisation. Wie gehst du das denn dann an? Also du siehst dann dieses Poster, da steht dann, es gibt ein Erasmus-Programm oder machen wir es vielleicht noch allgemeiner. Du kriegst die Idee, ich mache eine Formulatur, dann PJ-Tertial im Ausland. Was kommt dann als nächstes, als erster Schritt?
Ich kann jedem nur empfehlen, mal auf die Erasmus-Webseite zu gehen und zumindest damals, aber das ist jetzt auch schon fast über 10 Jahre her, gab es auch an der Uni Mainz eine Erasmus-Seite und da konnte man auswählen, was man studiert, welche Länder es gibt und welche Kooperationspartner es gibt. Und da kann ich nur empfehlen, das zumindest mal über einen Kooperationspartner zu versuchen, weil das erleichtert einem den ganzen bürokratischen Aufwand enorm. Wenn die Universitäten sich untereinander kennen, miteinander gearbeitet haben und man nicht der erste Student ist, der an diese Universität geht, dann hat man es wirklich sehr, sehr leicht. Gerade auch was Anrechnung anbelangt, gerade auch was, wenn man sagt, hey, ich möchte dahin, dann gucken einen keine mit großen Augen an den Studienbüros, sondern sagen, ja klar, wie jedes Jahr, dann ist das mehr Routine. Das ist einfach wirklich ein großer, großer Segen, den wir in Europa haben, dass wir dieses Erasmus-Programm haben. Und das macht es einem wirklich schon sehr einfach. Das gab es, soweit ich mich erinnere, damals auch für Formulaturen und Praktika. Mhm. Also das kann man sicher auch dafür benutzen. Wobei ich glaube, für gerade Formulaturen oder Praktika, das ist ja noch mal etwas weniger reglementiert als so ein PJ-Tertial. Da kann man auch einfach eine Klinik anschreiben und sagen, ich bin Student, ich würde gerne einen Monat zu euch kommen und kein Problem.
Die allermeisten Krankenhäuser im Ausland reagieren ja auch sehr offen. Ich war während meines Studiums auch im Ausland, in Australien und in den USA. Das ist jetzt noch ein Ticken länger her, als es bei dir her war. Und da war es so, wenn man sich an die Kliniken beworben hat, gerade in den englischsprachigen, also sowohl in den USA als auch in Australien, kam immer die Antwort, ja klar, Sie können sehr gerne kommen, das kostet aber eine Gebühr von, also das geringste waren, glaube ich, damals $1,000 für 4 Wochen, das ging aber hoch bis 5.000, 6.000 Autsch. Dollar, ja, für die Elite-Universitäten. Also es war eigentlich ein verstecktes, Sie müssen nicht kommen, aber wenn Sie das Geld zahlen, dann können Sie natürlich ja, gerne klar. kommen. Wie war das bei dir, als du dich beworben
hast? Wie war das denn damals, also für uns heutzutage, da schreibst du ja eine Mail hin, da hast du eine Webseite, da siehst du das alles. Wie war das eigentlich, wenn nicht jede Uni ein Student Exchange Program hat und eine Webseite, wo man sich sofort online, wie hat man da einen Brief hingeschickt? Oder?
Also das war tatsächlich so, dass ich nach Australien noch Faxe geschickt habe, weil die Universität Sydney damals noch keine E-Mail-Adresse hatte. Also ich hatte E-Mail und Internet, man konnte auch sehen, dass man dort Formulatur machen kann, aber es gab keine E-Mail-Adresse für das Studierendenbüro, es gab aber eine Faxnummer und
das heißt, man hat dann hier einen Fax losgeschickt und dann wartete man auf die Bestätigung im
Faxgerät. Genau, und dann kam mitten in der Nacht ein Anruf und ein Faxton und dann kam das Fax zurück. Genau, so war das. Also
yes or no.
Yes or no. Geil. Also das war wirklich deutlich abenteuerlicher. Und das war auch mit der Planung dann viel über Hörensagen, viel über Studierende, die da schon Erfahrungen gemacht hatten, dass man dann wusste, wo gehe ich hin, was brauche ich für ein Visum? Visum war abenteuerlich, da gab es, ich habe in München studiert, da gab es so einen Australia-Shop in der Dachauer Straße. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber wenn, dann Grüße und Kudos an die, die es noch kennen. Und in diesem Australia-Shop gab es also das 4X-Bier, Foster-Bier und auch Visa.
Ach nein.
Also es war, also man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, aber das hat dann auch irgendwie geklappt. Dann haben wir über STA Travel die Flugtickets gekauft. Das war damals die günstigste Gelegenheit für Studierende. Und sind dann dorthin geflogen, haben uns einen Backpacker gesucht und dann am nächsten Tag da zur
Arbeit. Wie lange warst du in Australien?
Ich war insgesamt 3 Monate in Australien, habe davon 4 Wochen Formulatur gemacht in der Kardiologie.
Ja. Wahnsinn.
Ja. Also mein erster Schreck war, als ich, dass es über Fax ging, war der erste Schreck, aber dann der tatsächliche war, dass ich eine Aufforderung bekommen habe, zum Arbeiten in angemessener Kleidung zu erscheinen.
Das kenne ich noch, ja.
Da habe ich mir natürlich überlegt, was soll angemessene Kleidung sein. Also angemessene Kleidung in den deutschen Kliniken, wo ich Formulaturen gemacht hatte. Ich würde mal sagen, solange man lange Hosen und ein Oberteil
anhatte. Kein zerfetztes T-Shirt trägt.
Ja, war es okay. Aber dort wurde tatsächlich mindestens das, was man als Business Casual hier benennt, erwartet. Also eine Stoffhose war Pflicht, ein Hemd mit Kragen und damals noch Krawatte. Weiß ich nicht, ob das heute noch ist mit der Krawatte. Also das mit der Tie, das ist ja so umstritten wegen der Hygiene. Aber damals war das ganz fix mit Krawatte und Kittel drüber. Und das war ganz lustig. Wir als deutsche PJler und Formulanten sind in Australien immer dadurch aufgefallen, dass wir knielange Kittel hatten, weil die Australier hatten Kittel, die wie Jacketts geschnitten waren.
Okay.
Und ja, das war halt dann so unser Erkennungszeichen. Also wenn du jemanden mit einem langen Kittel gesehen hast, wusstest du gleich, Deutscher oder mindestens Europäer.
Ach so, du hattest deinen eigenen Kittel da?
Eigener Kittel, es wurde da gar nichts gestellt. Also okay. Da wurde nichts gestellt. Was ich aber als, also auch in den USA und Australien als ganz auffällig empfand, wenn du nicht deinen Mitarbeiterausweis dabei hattest, bist du gar nicht in die Klinik reingekommen.
Mhm. Also da stand hier kann ja jeder rein und rauslaufen. Genau. Das war.
Da stand ein Security an der Tür und das war jetzt auch bei allem Respekt für die hiesigen Security-Mitarbeiter, aber an denen bist du nicht vorbeigegangen.
Also ja.
wenn der Halt gesagt hat, dann war auch Stop. Und wenn der gesagt hat Move, dann war es auch Move. Also dieses mit der Kleidung, das war so das Erste, was mir aufgefallen ist. War das bei dir noch so, als du in Boston warst?
Absolut. Ich hatte nur durch Zufall, ich war gar nicht darauf vorbereitet, aber nur durch Zufall hatte ich einen Anzug dabei. Ja, dann hieß es am ersten Tag irgendwie am Abend vorher kam noch eine Mail, ja übrigens Dresscode ist genau wie bei dir. Ja. Und dann dachte ich, ich kann nicht als Student da im Anzug in die Klinik kommen. Und dann war plötzlich klar, ich falle hier überhaupt nicht auf.
Ja, genau. Und mir ist es auch noch so ganz in Erinnerung, als ich in den USA, New York war, und da war ich in der Notaufnahme, war ein bisschen anders als in Grey's Anatomy, wo die Leute ja meistens so im Kasak rumlaufen. Das war dort nicht so. Und das war eigentlich eine große Notaufnahme in New York City, in Greenwich. Hast du auch also Hemd, Krawatte, Hose, also Stoffhose angehabt. Und einmal kam ein Mitarbeiter ohne Krawatte und da hieß es den ganzen Tag, puh, pretty casual. Und der war so angezogen, dass man hier sagen würde, schick, also top. Also darauf, denke ich, sollte man gefasst sein. Das ist so eine Sache, klingt so als Nebenkriegsschauplatz, aber wenn man seinen Rucksack oder seine Tasche packt, um nach Übersee zu fliegen, dann ist doch der Platz ja meistens relativ limitiert, weil es wäre ja auch dämlich, jetzt nur für 4 Wochen Formulatur nach Australien zu fliegen. Also wenn man schon mal da ist, reist man ja auch noch rum. Aber in die Tasche muss mindestens eine Wechselgarnitur.
Absolut, aber ich finde es auch irgendwie cool. Also ich fand es irgendwie cool, dass die Leute da so schick oder jetzt halt irgendwie oder sehr angemessen und ordentlich gekleidet in die Klinik kommen. Und das ist ja im Endeffekt auch für die Patienten. Und die Patienten fühlen sich ja auch irgendwie wohl, wenn da ein Doktor ist oder eine Doktorin, die, ja.
Ja, also man strahlt da schon was aus.
Das stimmt ja, finde ich schon.
Und was ich auch in New York so empfunden habe, in Sydney habe ich so einen Backpacker gehabt, da konnte ich in die Klinik laufen, da war das anders. Aber in New York bin ich dann morgens immer mit der U-Bahn meine 10 Minuten in die Klinik gefahren. Und wenn man da mit den anderen New Yorkern oder Arbeitenden in der U-Bahn steht, die alle Anzug, Krawatte, Coffee to go haben und alle haben irgendein Badge von der Firma, in dem sie arbeiten, schon sichtbar, dann fühlt man sich auch irgendwie so als einer von denen.
Ja.
Also man fühlt sich so richtig dazugehörig. So Uniform macht tatsächlich schon was.
Klar,
also,
wenn man da seinen ersten Tag ankommt, dann wie sollen einen die Leute bewerten, anders als wie man auftritt? War das eigentlich bei dir auch noch so mit den, also in den USA war das so, dass die ja auch alle mit ihren Kasaks tatsächlich, also entweder die kamen schick mit Anzug, dann auch für die Morning Rounds und sowas kamen die immer schick, aber wenn die dann in den OP gegangen sind oder gleich morgens in den OP, dann haben die immer schon ihren Kasak angehabt. Und die sind mit dem Kasak in den Bus gestiegen, haben sich da auf diese Busplätze gesetzt, sind dann oder auf die Buswartestellen und dann mit dem Kasak in die Klinik und dann haben die denselben Kasak getragen und sind mit dem Kasak durch die OP-Schleuse sind dann in den OP mit den Straßenschuhen. Also ich habe in Boston meine Straßenschuhe nicht gewechselt von mir zu Hause durch die U-Bahn bis ins Krankenhaus, bis in den OP. Im OP, ist mit den Straßenschuhen im OP rumgelaufen.
Krass.
Also und wenn du das hier machst, dann kannst du ja deine Sachen packen und dein Grab schaufeln.
Da kannst du aber ganz gleich gehen, wenn du das hier machst. Also in New York in der Notaufnahme war das tatsächlich so, dass höchstens mal ein Orthopedic Consultant mit dem Kasak kam, also wenn er direkt aus dem OP kam. Aber ansonsten war das in dieser Klinik, habe ich das als sehr strikt empfunden, dass die Leute wirklich, sobald sie Patientenkontakt haben, darauf geachtet haben, dass sie da ihren Business Casual anhatten. Aber möglicherweise hat sich das mittlerweile auch geändert. Also es wird ja immer lockerer. Also an Organisation, denkt dran oder fragt nach, wie muss ich mich dort anziehen? Dresscode. Es ist ja nichts blöder, als wenn man jetzt sowieso schon so ein teures Unternehmen wie eine Formulatur in USA oder Australien hat und dann vor Ort nochmal shoppen gehen muss und sich erstmal da einkleiden muss. Mit Visa, wie war das in den USA? War das relativ unkompliziert?
Ehrlicherweise ja.
Ja, war bei mir auch so. Also das geht eigentlich gut. Ich denke, es gibt bestimmt Länder, wo Visum bekommen ein bisschen aufwendiger ist, aber im Grunde genommen...
Nee, glaub, also daran wird es nicht scheitern.
Daran wird es nicht scheitern.
Gucken, dass der Reisepass aktuell ist.
Ja, und ganz wichtig, wenn ihr zum PJ dorthin geht, lasst euch von uns eine Äquivalenzbescheinigung ausfüllen. Dafür brauchen wir Angaben über die Klinik und wir brauchen auch das Programm, das es dort gibt für PJ-Studierende. Mhm. Da muss man auch gar nicht drüber diskutieren, das ist einfach so, das brauchen wir und das muss uns vorgelegt sein. Und macht das mit ein bisschen Vorlauf, weil das ist für uns auch eine zeitaufwendige Prüfung und das hat für uns zwar hohe Priorität, weil wir euch ja ermöglichen wollen, dass ihr ins Ausland geht, aber es kann halt doch mal ein bisschen dauern und wenn dann eine Rückfrage ist und dann müsst ihr nochmal in der Klinik dort rückfragen, dann können schon mal schnell 4 bis 6 bis 8 Wochen ins Land gehen und wenn das zu knapp kommt, dann kann das schon problematisch werden. Jetzt hatten wir schon so ein bisschen über den Klinikalltag angefangen zu quatschen, also wir sind da um ein paar Jahre versetzt und ein paar Kilometer versetzt, morgens im Anzug da in die Bahn gestiegen und dann in die Klinik gekommen und hast schon gesagt, die Morning Round. Wie hast du das dort empfunden? Wie war das da im klinischen Alltag?
Schrecklich. Aber es war natürlich, also es war super cool, aber wahrscheinlich hast du auch die ähnliche Erfahrung gemacht, diese Pre-Rounds in den USA, das ist wirklich, was sie sich dabei gedacht haben. Ich bin um 4.30 Uhr dort aufgestanden. Um 5.30 Uhr dort zu sein, um dann dort meine Pre-Round zu machen, um dann später bei den eigentlichen, also Rounds sind die Visiten, und dann seine Prävisite zu machen, um dann später bei einer eigentlichen Visite der Assistenzärzte, dem Oberassistenzarzt, das vorzustellen, der dann später das dem Oberarzt vorgestellt hat. Also diese Patienten, das ist wirklich ein anstrengender Job, Patient zu sein dort, glaube ich, weil du wirst um 5.30 Uhr vor dem ersten Studenten geweckt. Und dann guckst du, wie es dem geht, guckst dir die Labs an und stellst es dann, also du läufst wirklich morgens sehr, sehr viel.
Ja, und man hat ja dann auch deutlich mehr Verantwortung als hier. Also wenn ich mir, ich bin in Deutschland nie vor 7 als Student in der Klinik gewesen, das gab es einfach nicht. Ja. Also das kam nicht vor, war auch gar nicht erforderlich. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich da machen soll. Genau. Wohingegen das doch auch, also in den USA war dadurch, dass ich da in der Notaufnahme war, die Situation ein bisschen anders. Da gab es relativ feste Schichten und da gab es auch Visiten morgens und mittags. Das waren aber mehr so Übergabevisiten. Mhm. Ich habe das aber in Australien in der Kardiologie ähnlich erlebt. Und da legt man am ersten Tag schon die Ohren an, wenn man so sieht, was da von einem als Studierenden erwartet wird, was man über die Patienten wissen muss, was man überhaupt wissen muss, dass auch die eigene Meinung so gefragt ist. Mhm. Und was willst du jetzt machen? Was machen wir jetzt? Also, auch als wirklich ernsthafte Frage und nicht so als provokative Frage gemeint. Das war schon, kräftig, also hat man schon was mitgenommen. Gab es denn da, wenn das so war, für dich auch Situationen, wo du mehr Verantwortung übernehmen durftest oder musstest?
Man war einfach, wie du gesagt hast, man hatte feste wirkliche Jobs. Mhm. Und die Jobs gingen weit hinaus übers Blut abnehmen oder Verbände wechseln, sondern die gingen über Reports schreiben, die gingen... Ja, über im OP feste Assistenzen und so bestimmte Visiten machen nach dem OP. Und da hatte man schon, finde ich, sehr viel Verantwortung. Ich dachte mir oft, checkt das da jetzt nochmal jemand, was ich hier mache? Das war schon cool. Da wird man aber auch schon ins kalte Wasser gestoßen. Aber das finde ich cool, wenn man da so einen Kick kriegt und gepusht wird und gefordert wird.
Also da im Emergency Room war es tatsächlich auch so, dass da diese Patientenkarteien, die waren damals noch papiergebunden auf so eine Art Klemmboard, die wurden dahingestellt in der Reihenfolge, wie sie triagiert wurden. Mhm. Und dann hat man sich so ein Klemmbrett genommen und ist zu den Patienten. Es wird auch erwartet, dass man das macht. Also wenn man da als Student rumgestanden hätte und gesagt hätte, oh, ich warte mal drauf, dass ich da mit irgendeinem mitgehe, das hätte überhaupt keiner verstanden. Ja. Also kein Mensch macht das dort so und dadurch, also es war wirklich so, man hat deutlich mehr Verantwortung gehabt. Man kommt natürlich dann auch mehr an seine Grenzen, aber man merkt auch, dass sich diese Grenzen relativ schnell nach hinten verschieben. Also wenn einem dann einer gezeigt hat, wie funktioniert so eine Wundversorgung, wie funktioniert eine Reposition, bis wohin geht überhaupt die Therapie, das unterscheidet sich ja auch etwas zu hier, oder wann braucht man einen Konsilarzt oder so etwas. Das ist schon anders, aber auch, wie du sagst, bei einer Wundversorgung, die habe ich gemacht und am Ende hat nochmal ein Oberarzt über so drüber geguckt, ja. Aber also was da unter der Haut nach war, das war, ja, da haben die sich drauf verlassen, dass das so ist.
Ich finde, man hat aber auch immer Hilfe bekommen. Also man hat gefragt und dann hat man aber auch nicht, warum weißt du das nicht oder warum kannst du das nicht, sondern im Gegenteil, es wurde immer einem gezeigt und I help you oder
Also das muss ich auch sagen, diese praktischen Erfahrungen, die waren super, also gerade in den USA, gerade in New York, das war klasse, extrem viel praktisch mitgenommen, extrem viel machen dürfen. Es war auch, finde ich, so dieser Spirit, wir sind eine Ausbildungsklinik und deshalb bilden wir aus, oder deshalb müssen Studierende auch etwas machen, das war extrem hoch, das wurde auch gelebt. In Australien habe ich das etwas anders empfunden. Da war das doch so, dass ich glaube, die australischen Studierenden schon sehr viel machen durften, aber wir Deutschen waren so ein bisschen außen vor, weil wir auch nicht so richtig von dem zeitlichen Horizont nicht so richtig in deren Programme reingepasst haben. Ja, aber ich glaube, das muss man sich auch klar machen und vorher überlegen, wo gehe ich hin und wie werde ich da eingesetzt. War das denn so bei dir, dass du in den USA mehr praktisch gemacht hast als dann hier in Deutschland?
Vielleicht an manchen Stellen, aber ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren. Das hängt, glaube ich, immer davon ab, wie viel man reinsteckt. Man kann, glaube ich, nicht sagen, du machst dort mehr als in Deutschland oder weniger, sondern wenn du dich hier reinhängst und präsent bist und Engagement zeigst und ein bisschen vorbereitet bist, dann wirst du hier super viel machen. Und wenn du dorthin gehst und einfach nur sagst, hallo, hier bin ich und jetzt, wer gibt mir denn jetzt mal ein Skalpell in die Hand, das wird auch nicht passieren. Ja. Also ich glaube, es kommt immer, egal wo man ist, es kommt darauf an, was man mitbringt und was man selber draus macht.
Das ist ganz genau meine Meinung. Ich glaube zwar, dass es manchmal etwas vom Programm her in den anderen Ländern anders ist als bei uns, aber ich finde auch, wenn jemand hier viel Engagement zeigt, dann kann er viel machen. Und ich habe das auch so erlebt im PJ, dann in München, als ich da in der Notaufnahme dann der Chirurgie war. Wir haben wahnsinnig viel machen dürfen. Und wir haben auch wahnsinnig viel gemacht. Das ist, glaube ich, wirklich das, wie man sich da auch einbringt. Und was man auch willens ist zu investieren.
Genau.
Gab es denn Sachen in den USA jetzt insbesondere, vielleicht in Paris hast du ja eher studiert, als dass du in der Krankenversorgung dann warst, oder war das da auch mit Krankenversorgung?
Ganz viel. In Frankreich ist es so, dass du quasi ab dem klinischen Teil, bisschen wie bei uns, ab dem dritten Jahr, machst du quasi vormittags immer PJ und nachmittags hast du Praktika-Seminare.
Okay.
Das heißt, ich habe Pädiatrie und Orthopädie in Paris gemacht und war 3 Monate lang jeden Vormittag auf der Kinderstation und hatte dort eine feste Aufgaben. Das war insofern sehr cool, als dass man ich war in der pädiatrischen Hämatologie. Also ich habe dort 3 Monate lang jeden Tag war ich fest im Team. Ich habe meine Patienten immer visitiert. Ich war dann auch oft in der Ambulanz eingeteilt, wenn in der Tagesklinik, wenn die poststationär ihre Verlaufschemos bekommen hat. Aber also ich habe dann dort auch die Klausur geschrieben, Pädiatrie und die Leukämien, das war für mich, das war klar. Aber die anderen Sachen in der Pädiatrie, die hatte ich nie gesehen. Aha. Also ich hatte noch nie ein Kind mit Asthma dort gesehen, ich hatte noch nie ein Kind mit
Was ist Mumps?
Genau, wie sieht das aus? Ja. Das habe ich nur aus dem Buch gelesen. Und das ist ja, das fand ich schon auch spannend. So, ich kannte das bei uns. Man muss halt mal alles, es ist wichtig für den Lehrplan, dass man alles gesehen hat und der Student alles gesehen hatte und seine Unterschrift da hatte. Das war dort gar nicht, klar, wir hatten diese Praktika und Seminare, aber das war nicht am Patienten, aber ich war fester Teil in der Hämatologie, in der pädiatrischen und dort hatte ich meine festen Aufgaben und war richtig fest tief im Team drin.
Und hast du das als lehrreicher empfunden, als das, was du dann im Studium hier wieder erlebt hast? Du hast ja beide Formen erlebt.
Pädiatrie habe ich ja dann zum Glück hier nicht mehr machen müssen oder habe ich mir komplett anrechnen lassen können. Ja und nein. Es ist schon toll, wirklich so ein richtiges, festes Teammitglied zu sein. Mhm. Auf der anderen Seite war es jetzt in meinem spezifischen Fall dort halt sehr speziell. Ich hatte von pädiatrischen Leukämien extrem viel Ahnung für damalige Zeiten und von dem Rest, den habe ich nie gesehen.
Ja.
Und unser Modell ist ja eher so, man muss jeden Tag einmal alles, oder man muss alles gesehen haben über das ganze Semester, aber du bist alles nur so oberflächlich.
Ja.
Du hast nie mal selber einen Patienten behandelt in dem Bereich, aber es hat beides Vor- und Nachteile.
Ich stelle mir das aber für die Organisation echt herausfordernd vor, wenn man 200 Studierende hat, die im Semester in die Orthopädie oder in die Pädiatrie kommen, die so aufzuteilen, dass trotzdem jeder Studierende etwas lernt, auch individuell wahrgenommen mhm. werden kann, weil das setzt ja das voraus, was du gerade ja. erzählst, bist Teil des Teams. Oder sind dort die Semester einfach kleiner?
Gute Frage. Habe ich tatsächlich noch nie. Klar, wir schleusen in Anführungsstrichen eine gigantische Summe an Studierenden
ja.
durch.
Ja.
Und was ich auch so ein bisschen mitgenommen habe, was ich so schade finde, aber was einfach den verschiedenen Systemen geschuldet ist, man hat hier keine Nähe zu den Studierenden in den Praktika. Klar, zu den PJlern, die kennt man, aber die sind auch nur 4 Wochen dort. Dort, ich war fester Teil des Teams. Ich bin mit den Leuten abends ins Restaurant gegangen. Ich habe dort viele Freundschaften geschlossen. Das ist hier nicht möglich, aber das geht auch nicht, wenn du einen Studierenden einmal 2 Stunden im Praktikum siehst, dann
ja.
wie soll da eine Bindung entstehen? Aber wie die das organisatorisch, ich weiß es nicht.
Ja, das ist sicherlich eine Riesenherausforderung. Du hast das schon eben angesprochen, du hast in Frankreich dann schnell Anschluss gefunden. Wie war das in Boston? War das dort auch so?
Dadurch, dass man von 5.30 Uhr bis 21 Uhr im Krankenhaus war, viel tatsächlich so an Freizeitaktivitäten habe ich tatsächlich dort nicht gemacht. Man war auch samstags im Krankenhaus.
Ja.
Ich bin tatsächlich auch nicht davor und danach noch länger dort geblieben. Also ich hatte Freitag hier mein letztes Tertial in Deutschland und bin Sonntag hingeflogen, bin Montag dort im Krankenhaus gewesen und auch genauso wieder zurück. Natürlich findet man Anschluss da, wenn man so lange mit den Leuten zusammenarbeitet. Aber viel, viel drumherum, außer jetzt an dem so freien Sonntagen die Stadt erkundet, habe ich tatsächlich weniger, als ich mir vorgestellt habe.
Also ich fand, die Australier sind extrem gastfreundlich, extrem offen und das ist toll. In den USA, New York fand ich auch, da hat man wahnsinnig viel gearbeitet und eigentlich waren doch dann alle froh, wenn sie dann frei hatten. Also dieses Krankenhausserien-Ding, was man hier so, Grey's Anatomy, Emergency Room, New Amsterdam, mit diesem gemeinsamen hinterher noch viel trinken in der benachbarten Bar, habe ich so nicht erlebt, aber vielleicht wurde ich einfach nicht eingeladen.
Ich glaube, es lag nicht an dir.
Ich kann es dir nicht sagen. Also ganz so war es nicht. Jetzt kommen wir mal zu einem manchmal unangenehmen Thema, wenn es ums Ausland geht, nämlich die Kosten.
Ja.
Das ist ja nicht billig. Also 4 Wochen Boston oder bei mir damals 4 Wochen New York, das geht ins Geld.
Ja.
Hast du da irgendwas festgestellt? Gibt es da Möglichkeiten, einen Grant zu bekommen oder eine Förderung, eine finanzielle? Hast du da was?
Ich habe viel gesucht. Ich habe viel. Also Paris hat auch was gekostet, aber das war stemmbar. Das Erasmus unterstützt einen da deutlich. Mhm. Ich habe hier mein WG-Zimmer untervermietet und ich musste natürlich draufzahlen, um dort ein WG-Zimmer zu bekommen. Das ist klar, das ist Paris. Mhm. Aber das ging dann gerade so mit den Erasmus-Unterstützungen. Mhm. Das ging. USA ist eine ganz andere Liga und das muss man einem vorher klar sein. Und mit Unterstützung ist es da schwierig. Also ich bin an der Sparte gegangen.
Ja, also war bei mir mit New York genauso. Wer dorthin gehen will, das habe ich neulich zufällig nachgeschaut. Ich habe da gewohnt im Kolping House. Das ist ein Haus von der Kolping Society. Also da wohnen nur Männer. Das ist speziell, aber das ist so. Und das ist relativ günstig und ist 2 Blocks vom Guggenheim Museum weg. Also das ist top gelegen und da ist es auch einigermaßen finanzierbar. Aber es ist wirklich so, dass man sich diese Aufenthalte in der Regel wirklich ersparen muss. Und ich glaube, realistischerweise muss man sagen, dass man Kosten zwischen 3.000 und 4.000 Euro locker hat für einen Monat New York. Also ja, das ist, also egal wie günstig man wohnt mit Flug hin und her, dort wohnen, man will ja noch, man darf muss nicht noch unterschätzen, essen, dass man essen muss, ja, das kostet viel Geld.
Ja.
Du musst deine Hemden und Hosen reinigen lassen, auch das nicht unterschätzen, also dieser Klamottenfaktor, der ist nicht so unwesentlich. Und auch der öffentliche Nahverkehr, das ist halt, kostet alles Geld. Also da muss man sich schon klar machen, dass das relativ teuer ist. Wenn wir jetzt mal so überlegen, vielleicht auch beide überlegen, hat uns das medizinisch weitergebracht? Oder nur menschlich? Was würdest du sagen?
Schwierig. Also ich würde es wieder machen. Ich finde, das waren geniale Erfahrungen. Das muss man nicht machen. Das macht einen, glaube ich, nicht zu einem besseren oder tolleren Arzt. Das sind persönliche Erfahrungen. Und vielleicht kann man sagen, dass es ist schon, glaube ich, so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen. Und sich zu pushen und zu sagen, komm, ich wirklich was durchzuziehen. Ich glaube, das zeichnet, glaube ich, einen aus, wenn man sowas gemacht hat, weil natürlich ist es bequem, so ein paar klinische Semester hier einfach in Deutschland in Anführungsstrichen durchzusitzen. Aber so ein Auslandsaufenthalt ist mit viel Bürokratie und mit viel Organisieren und mit viel sich durch Bürokratie Hürden durchbeißen und sowas verbunden. Ich glaube, wenn man sowas hinkriegt, dann schafft man auch später eine Station irgendwie zu managen. Und ich glaube, das kann man sagen. Aber es macht einen nicht zu einem besseren Arzt oder man muss ins Ausland, also ist mein Empfinden, man muss das gemacht haben oder man kann dann mehr, wenn man, oder man ist besser, wenn man zurückkommt. Überhaupt nicht.
Nee, das Gefühl hatte ich auch nicht. Was ich aber für mich festgestellt hatte, war, dass ich die Teamarbeit in den USA als etwas, also die interprofessionelle Arbeit, als etwas angenehmer empfunden habe, weil ich das vorher hier in Deutschland hatte. Und das hat mir dann schon später geholfen, um auch offener und besser mit Pflegepersonal, gerade in der Notaufnahme, umzugehen, mir auch Tipps und Hinweise offen anzunehmen. Das war ich vielleicht in den ersten klinischen Semestern ein bisschen arrogante kleine Studierende. das hat mich da sicherlich geändert. Und auch, wie du sagst, man wird so ein bisschen offener, man kann Dinge organisieren, sich auch mal, also man, ich finde, man lernt dann auch, was bedeutet das, in einem Land zu arbeiten, wo man die Sprache nicht als Muttersprachler spricht. Und das macht einem auch offener und bewusster für Probleme, die Leute haben, die hier eben arbeiten und nicht Muttersprachler sind.
Guter Punkt.
Also ich habe, also auch wenn ich denke, dass ich ein ganz ordentliches Englisch spreche, doch dort gemerkt, die anderen können das einfach besser. Das klingt einfach anders. Ja. Und wenn man dann hier auf Kollegen trifft, die aus dem Ausland kommen und wirklich gut Deutsch sprechen, aber man sich immer wieder denkt, boah, das ist ein bisschen unbeholfen, dass man dann versteht, woher das kommt. Dass man da auch ein bisschen mehr Verständnis dafür hat.
Wichtiger Punkt, ja.
Ja. Hast du vielleicht da aus eigener Erfahrung von Studierenden aus Deutschland, mit denen du zusammengearbeitet hast, gesehen, was man da in der Planung oder auch vor Ort als Fehler machen kann?
Eigentlich hat es bei allen, die ich kenne und auch bei mir, zum Glück alles sehr reibungslos geklappt. Mhm. Klar, es sind irgendwie kleine Patscher sind immer drin, man hat irgendein Formular vergessen und die Sekretärin im Erasmus-Büro in der Ziel-Uni sagt einem, oh Gott, und das kann ja alles nicht mehr funktionieren. Und man denkt, oh Gott, das jetzt war alles umsonst. Aber am Ende klappt es dann irgendwie doch alles ganz gut. Also bei mir ging es alles zum Glück sehr reibungslos über die Bühne, auch bei meinen Freunden, die das gemacht haben. Und heute geht es ja alles noch viel einfacher. Damals gab es noch keine SIM im Ausland bei mir, bei dir schon.
Da gab es gar keinen. Es gab schon Mobiltelefon, aber, Edge wäre schön gewesen.
Genau, und das heutzutage kannst du ja nach Frankreich, kannst du dein Handy mit über die Grenze nehmen, du kannst hast hier in Deutschland eine Kreditkarte, damit kannst du in Frankreich ohne Probleme bezahlen. Ich glaube, da wissen wir gar nicht, wie gut wir es haben.
Ja. Also was ich festgestellt habe, der größte Fehler, den ich gemacht habe und auch meine Kommilitonen aus Deutschland, war in den Studierendenunterricht, Studierendenunterricht so reinzugehen wie in Deutschland. Nämlich, wir gehen da jetzt hin und
lassen uns
berieseln und nehmen dann was mit. Es wird insbesondere in den USA, aber auch in Australien wahnsinnig viel verlangt.
Ja.
Niemand dort sieht als Dozierender seine Aufgabe darin, einem Dinge beizubringen, die in einem Buch stehen. Mhm. Das wird einfach vorausgesetzt. Und einer der Kardiologen in Australien hat es auch tatsächlich als Fauxpas gegenüber ihm persönlich genommen, wenn man unvorbereitet in den Unterricht kam. Mhm. Wenn wir da EKG-Kurs hatten und dass man da erkennt, dass ein Sinusrhythmus ist oder nicht, also das war überhaupt keine Frage. Also da wurden wirklich speziellste Herzrhythmusstörungen durchgesprochen. Und das habe ich festgestellt, wenn man da nicht tipptopp vorbereitet war, dann das war schon wirklich schlecht. Und das ist etwas, und damit macht man auch so ein bisschen das, fand ich, das Klima kaputt, wenn er so kommt, ach naja, gut, die deutschen Studierenden wieder. Also das fand ich so als, ich weiß nicht, ob es Fehler ist, aber als so Besonderheit, wo man dran denken sollte, dass man in den englischsprachigen Ländern wirklich von Studierenden mehr Vorbereitung erwartet als hier.
War ganz, ganz genauso mein Empfinden.
Wie ist das denn in Frankreich? Wie ist der Franzose als solcher dann lockerer?
Ich wollte gerade sagen, das französische System ist besonders, aber ich glaube eher unsere deutschsprachigen Systeme sind insofern besonders, als dass wir ja eine freie Wahl haben, also dass wir ja nach dem Abitur eigentlich frei studieren können,
ja.
Und dass wir auch nach dem Facharzt eine freie Facharztwahl haben können. Ich weiß nicht, ob ich in Frankreich hätte studieren wollen würden. Das ist wirklich ein, ob das besser ist, sei dahingestellt, aber das ist ein extrem elitäres System. Mhm. In Frankreich kann jeder anfangen, Medizin zu studieren, da gibt es sogar tolle Filme drüber. Kann jeder Medizin studieren, aber nach dem ersten Jahr gibt es eine Prüfung und die bestehen, und das ist jetzt kein Übertreiben, die bestehen 10-15% der Studierenden. Mhm. Das heißt, die haben keine Aufnahmetests oder kein NC, aber man braucht es jetzt auch nicht versuchen, wenn man nicht mit Naturwissenschaften was anfangen kann. Aber das ist schon unglaublich. Bei uns war es im Studium so, klar, die Leute, die ich im ersten Semester kennenlerne, das sind meine Freunde. Mhm. Mit denen werde ich jetzt die nächsten 6 Jahre durchgehen. In Frankreich fängst du im ersten Jahr an und du gehst quasi in die Uni, hast aber eigentlich schon vor der Uni Präparationskurse gemacht, weil du weißt, du wirst gar nicht mitkommen. Es kommt bei uns ja darauf an, schaffe ich die 60%, dann habe ich es. Dort kommt es darauf an, ich muss besser als mein Gegenüber sein. Es heißt nicht, dass ich eine 1 habe, ich muss quasi noch besser als, ich muss nicht bestehen, ich muss der Beste sein. Mhm. Und zwar von, wenn du durchzählst, 9 Leute sitzen neben mir und ich muss besser als die sein. Das ist Wahnsinn. Das ist völlig unglaublich. Und das wusste ich, dass das so ist. Das hatte mir meine Familie schon erzählt. Mein Onkel hat damals versucht, in Straßburg Medizin zu studieren, weil er in Deutschland nicht reingekommen ist. Und er hat ziemlich schnell gemerkt, dass er das vergessen kann. Das wusste ich. Und als ich dann dort kam, war ich ja dann mit den Studierenden im 5. Jahr. Und das hat man schon gemerkt. Das sind jetzt keine besseren Ärzte als wir, aber das sind Leute, die sind wirklich in der Lage, massiv Wissen aufzunehmen. Und die haben auch wirklich Sitzfleisch. Also die gehen nach so einem langen Tag, die gehen in die Bib und die sitzen dort einfach. Die sind da, die sind wirklich militärisch dressiert. Lernen, 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 lernen. Mhm. Und was mir nicht klar war, die lernen dann auch noch weiter im 5. Ich dachte, wenn du das geschafft hast, danach ruhst du dich aus und wie bei uns, wenn du das Physikum hast, jetzt kann dir nichts mehr passieren. Nee, die wissen alle, dass nach ihrem Staatsexamen gibt es wieder ein Concours National. Mhm. Das heißt, jeder Franzose macht an einem Tag eine Prüfung nach 6 Jahren Medizinstudium. Und dann gibt es ein Classement National, also ein nationales Ranking. Das ist eine riesige Excel-Tabelle, die kann man online einsehen. Da hat jeder seine Matrikelnummer und da gibt es von 1 bis 6.000. Und da kannst du sehen, an welcher Stelle du bist. Mhm. Und jede Uni nimmt quasi für ihre Facharztausbildung zum 1. November 4 neue Leute in der Kardiologie auf, 4 neue Leute in der Unfallchirurgie. Und die sagen, Paris kann sich erlauben, wir nehmen nur bis 2.000. Mhm. Und Nizza kann sagen, wir nehmen nur bis 1.000. Mhm. Und vielleicht eine soll jetzt nichts sein, aber vielleicht Nantes irgendwo ganz oben an der Küste, die sagen, naja, dann nehmen wir noch, was übrig bleibt. Und das wissen die. Und da gibt es viele von denen, die sagen, naja, ich wollte eigentlich dieses Fach machen, aber ich war nicht gut genug im Klassement oder ich muss jetzt in eine andere Stadt ziehen, weil ich war nicht gut genug in diesem Ranking. Das hat mich schon beeindruckt, wie unter was für einem Druck die stehen. Das möchte ich nicht mitmachen. Also ich habe schon gedacht, wow, wir lernen viel und wir sind fleißig und das tun wir auch. Ja. Aber die dort, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und das hat mir dann, das war toll, das mal zu sehen. Aber ich dachte auch, wow, das muss ich nicht mitmachen. Und so ähnlich ist das ja auch in den USA. Die haben ja auch so ein Residency-Programm. Ja. Und dann kann man, ist so Matchday. Mhm. Und dann, je nachdem, wie gut man war, und in den Prüfungen, wie viel Empfehlungsschreiben man haben, hat man irgendwo gematcht. Bei uns, also ich wusste das erstmal dann zu schätzen, dass ich sagen kann, ich möchte Unfallchirurgie machen. Und dann weiß ich auch, dass ich das machen werden kann.
Ja. Dann bewirbt man sich und man kriegt schon irgendwo eine Stelle. Ja. Und mittlerweile kriegt man ja auch an Unikliniken eine Stelle. Das war ja bei mir so eine Besonderheit, als ich studiert habe. Da war es so, wenn man nicht in den USA war, entweder als Formulatur oder PJ, hat man an der Uniklinik, zumindest damals in München, wo ich studiert habe, keine Chance gehabt, eine Stelle zu bekommen. Die Bewerbung wurde direkt weggelegt. Also das war eine vollkommen andere Zeit, aber es ist ja gut, wenn sich so Zeiten auch ändern. Also das muss man ja auch sagen. Zum Abschluss meine traditionelle Knochenschrauberfrage. 3 Dinge, die du Studierenden als Tipps mit auf den Weg geben würdest, die mit dem Gedanken spielen, zu Formulatur, Studium oder PJ ins Ausland zu gehen. Was wäre das?
Machen, machen, machen. Und keine Angst haben und einfach mal planen. Man kann nichts verlieren. Bloß keine Angst haben, ich verliere in Anführungsstrichen ein Semester. Man gewinnt mindestens ein Semester. Ja. Man nimmt immer irgendwas mit. Es wird immer anders, als man sich es eigentlich vorgestellt hat. Und das ist eine tolle Sache. Und diese Möglichkeiten und Chancen, die wir haben, gerade in Europa, man muss ja nicht in die USA gehen, man muss ja nicht an irgendwelche, sondern einfach mal über den Tellerrand schauen, irgendwo anders hingehen, gucken, wie lösen andere Leute die Probleme, die wir haben, weil die haben genau dieselben Probleme. Mhm. Die haben genau dieselben Krankheiten, mit denen die umgehen müssen. Die haben genau dieselbe Knappheit an Ressourcen. Wie lösen die das? Und da lernt man immer irgendwas dazu und so eine Chance nicht auszunutzen. Also ich kenne viele, viele, die eigentlich im Nachhinein gesagt haben, Mensch, das hätte ich machen sollen. Oder einer meiner großen Regrets ist, dass ich das nicht gemacht habe oder das bereue ich heute, dass ich damals nicht weggegangen bin. Und ich glaube, das ist meine Take-Home-Message. Mach das, weil sonst bereut man es später, wenn man es nicht gemacht hat.
Kann ich nur so unterstreichen. Philipp, vielen, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank
an dich. Wir werden solche Folgen immer wieder wiederholen. Das haben wir ja auch anfangs schon gesagt. Nicht nur curriculare Themen, sondern auch solche. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.